irgendeiner Weise da. Wir machen die Sache auf eine andere Weise. Ist da jemand? Eine heile Beziehung zum Schöpfer. Und mich hat auch der Einspieler sehr bewegt. Da heißt es doch, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ist da wirklich jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich sogar wirklich braucht? Ist da jemand? Ich glaube, wir sind uns alle einig, es wäre großartig, wenn es diesen jemand geben würde. Wenn da nicht irgendwie Dunst und Nebel ist, sondern da ist jemand, unsichtbar, aber real. Und dessen Herz für mich schlägt, dem ich wichtig bin, ich kleiner Wicht manchmal. Schauen Sie, das ist die gute Nachricht. Dass das Evangelium, was uns Jesus gebracht hat, und um es auf einen Satz zu bringen, es gibt jemand. Und er ist brennend an dir interessiert. Und er hat Möglichkeiten und die setzt er für dich und zu deinem Wohl und zum Gelingen deines Lebens und dass du ans Ziel kommst ein. Den gibt es. Und Jesus, der Sohn Gottes, der es ja wissen muss, der stellt uns diesen jemand vor. Und er macht das in einem Gleichnis. In einer Geschichte, in die wir sofort verstehen. Da geht es um einen Vater und einen Sohn, einen liebenden Vater und einen ihm verloren gehenden Sohn. Und wir merken ganz schnell, jeder merkt das, das ist doch eigentlich die Geschichte zwischen Gott und uns, die wird dort verhandelt. In der Tat, darum geht's. Und irgendwo, ich kenne nicht alle hier heute Morgen, aber irgendwo wird sich jeder von uns einklinken können. Da ist er unterwegs. In diese Geschichte ist er verwoben. Irgendwo drin. Hören wir mal in die Geschichte rein. Sie steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Da spricht Jesus von drei Gleichnissen, um dieser ganzen Wahrheit Nachdruck zu verleihen. Vergesst das nicht und überseht das nicht. Und da stellt er uns diesen jemand vor, wie er welche Eigenschaften er hat. Und vor allen Dingen, wie dieser jemand zu uns steht. Oder nehmt es ganz persönlich, wie der zu mir steht. Und ob der vertrauenswürdig ist. Für mich ist das die Geschichte des Neuen Testaments. Lukas Kapitel 15, da heißt es, und Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zu dem Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen, voll auf die Tube gedrückt. Und als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Und er ging und er hängte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch zu füllen mit dem Träber, mit den Schoten, die Schweine fraßen. Doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht. Da schlug er in sich und dachte, wie viele Tagelöhner, Knechte hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, aber bitte mach mich doch wenigstens zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich zukünftig noch dein Sohn heiße. Und der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an. Und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben, und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Haben wir die Geschichte? Haben wir die Szene im Blick? Eines Tages kommt der jüngere Sohn und tritt vor den Vater und sagt: Vater, es ist Zeit. Ich mag nicht mehr. Zahl mich aus, was mir zusteht. Ich will weg. Das ist eine Unverschämtheit dieses Sohnes. Wer ist denn zuständig dafür, das Erbe auszuteilen? Natürlich der Vater zu dem von ihm festgesetzten Zeitpunkt. Eine absolute Missachtung des Vaters, und der Sohn, der behandelt den Vater, als wäre Luft, als wäre tot. Dich gibt's gar nicht mehr für mich. Ich sehe mich und ich will das jetzt haben und los geht's. Man denkt ja darüber nach, ich denke, jeder hat schon mal gedacht, warum? Der hat es doch gut im Elternhaus. Hotel Mama und vieles andere mehr. Warum weg? Vielleicht war es ihm zu langweilig zu Hause. Vielleicht war es ihm zu spießig zu Hause. Zu eingeengt. Ich kann mich nicht so entfalten, wie ich das gerne möchte. Ich werde bevormundet. Ich fühle mich gegängelt von meinem Vater. Und da habe ich jetzt die Nase voll an der Stelle. Und ich weiß ja, wo das Leben ist und wie ich es gestalten will. Nicht vom Vater, sondern selbst. Da ist Misstrauen in seinem Herzen. Da ist Misstrauen, dass der Vater das gut meint. Dass der Vater wirklich der Gönner des Lebens ist. Dass er Farbe ins Leben reinbringen kann. Dass er das Leben garantieren kann. Das ist sein Problem. Ihr Lieben, so ist der Mensch, der sehr oft denkt, fahre ich mit Gott gut? Ist das denn nicht so eine religiöse Maschinerie, so eine Einengung meines Lebens? Eine Bevormundung? Ich möchte mein Leben eigengestalten, selber gestalten. Und der Vater, und das ist das Erstaunliche in dieser Geschichte, der geht darauf ein. Der sagt keinen Ton. Und der zahlt ihm sein Erbe aus. Der Durchschnittsvater von heute, der hätte ganz anders reagiert. Ist das der Dank für das, was ich in dich investiert habe? Jetzt habe ich dich halbwegs groß und jetzt sagst du Tschüss. Ich dachte, du übernimmst den Laden hier zu Hause und vieles andere mehr. Und ich will mal eins sagen, solange du noch die Füße unter meinen Tisch streckst, da geschieht das, was ich sage. Und wenn dir das kannst, wenn dir das nicht passt, kannst du gehen. Ganz klar, aber ohne Moos, weißt du, ist nichts los. Ist das der Dank? Wir hören von diesem Vater nichts. Und wir merken, dieser Vater ist anders als der Durchschnittsvater. Also ich hätte total anders reagiert bei meinen Kindern. Total. Dieser Vater ist anders. Und das ist das Zweite. Wir merken, dieser Vater gibt frei. Der kennt keinen Zwang. Ihr Lieben, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für all das, was Christen im Laufe dieser Generationen an Druck ausgeübt haben am Menschen. An Druck bis zum heutigen Tag. Da gibt es eine Zwangschristianisierung. Dass Leute getauft worden sind, auch in den Jahrhunderten, ob sie es wollten oder nicht, rein ins Wasser. Als wenn damit ein Herz erreicht worden wäre. Nach dem Motto, bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. Du musst und du sollst dieses verboten und jenes geboten. Druck in christlichen Elternhäusern. Wenn die Eltern mit ihrem Latein in der Erziehung zu Ende waren, dann haben sie Gott als Druckmittel gebraucht. Der liebe Gott sieht alles. Wenn ich noch nicht mehr schaffe und wie auch immer, der liebe Gott sieht alles. Das ist Druck von höchster Stelle. Und das schmerzt Gott zutiefst. Das hat mit dem Gott, den die Bibel verkündet, absolut nichts zu tun. Zwang und Druck, in welcher Form auch immer und in welchem Kleid auch immer, ist nie das, was Gott will und was seinem Wesen entspricht. Das schmerzt Gott. Denn Gott ist ein Gott der Liebe. Und zur Liebe gehört auch immer die Freiheit. Der Vater im Himmel ist anders als alle Väter, inklusive meiner Person. Er ist anders. Er hatte Möglichkeiten. Er hatte Macht. Er hätte die Weisheit vor allen Dingen, den Lebensvorsprung, um diesen Sohn jetzt moralisch zu kommen und ihn in die Ecke zu drücken. Dieser Vater nutzt seine Macht und seine Möglichkeiten nicht aus. Und er setzt sie nicht ein, weil er eins weiß. Liebe, und darum geht es ja. Und Jesus sagt, das Wichtigste einem Menschen ist, liebe den Herrn, deinen Gott, deinen Schöpfer von ganzem Herzen, lässt sich nie mit Druck erzeugen. Nie. Liebe muss aus dem Inneren kommen, aus dem Herzen kommen, sonst gibt es nichts. Und deshalb übt dieser Vater keinen Druck aus. Echte, liebevolle Beziehungen entstehen nie durch Druck. Oder hat jemand von euch den Ehepartner mit Druck zum Standesamt getrieben? Das läuft nicht. Wir dürfen, was und wie wir wollen im Namen Gottes. Darf ich es nochmal sagen? Wir dürfen, was und wie wir wollen im Namen Gottes. Er gibt uns frei. Er gibt uns sogar die Möglichkeit, vor die Wand zu rennen. Dinge zu tun, die töricht sind und die wir meist erst im Nachhinein als solche erkennen. Gott gibt frei. Der Vater im Himmel gibt frei. Ich weiß nicht, darf ich mal so fragen, welches Bild von Gott du mit dir rumträgst und wodurch das geprägt ist. Ich habe am Donnerstag zufällig ein Gespräch mit der Nachbarin meines Sohnes gehabt und ich habe mich dann vorgestellt, wer ich war, und dann ging es aber los. Und Druck und was sie gekriegt hat. Und sie ist fertig mit Kirche und so weiter und so weiter. Der Pfarrer hat seinem Bruder eine gescheuert. Und dann hat ihr Vater sich bei dem beschwert, hat den Pfarrer an die Gurgel gepackt. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber kann ja noch passieren. Ich hoffe heute Morgen nicht. Und dann hat sie gesagt, dann war Schluss. Seitdem ist die Tür zu. Da hat sie von dem, was hier das irdische Personal Gottes so manchmal sich leistet, geschlossen auf den Vater im Himmel. Das müssen die auch von dem haben. Nein, ganz gewiss nicht. Dieser Vater ist anders. Der junge Mann lässt sich auszahlen und dann geht das Pulsierende los. Endlich. Endlich hinaus in die Welt. Er weiß, wo das pulsierende Leben ist. Er hat genügend Geld. Er kann sich die Dinge leisten. Er hat Freunde. Wer Geld hat, hat auch Freunde. Er ist spendabel. Und man schart sich um ihn. Körperlich, seelisch gut drauf. Intelligent, begabt und zielorientiert, passt alles. Endlich. Keine Bewurmungen mehr. Endlich raus aus dem Käfig, auch aus dem frommen Käfig. Gas geben. Polster setzen. Sich selbst verwirklichen. Frei. Ich muss keine mehr Rechenschaft geben. Wo warst du denn heute? Warum bist du so spät nach Hause gekommen und vieles andere? Frei. Total frei. Das war ein großartiges Leben, das ich jetzt begann. Darf ich mal eins festhalten, das ist mir ganz wichtig. Wir können auch ohne Gott gut leben. Ich gehöre nicht zu den Miesmachern im frommen Gewand. Wir können auch ohne Gott gut und erfolgreich leben. Ohne Zweifel. Menschen leben das und sie erleben das. Ich kenne viele tolle Persönlichkeiten mit Herz, Verstand und Erfolg und das alles ohne Gott. Die sagen mit ihrem Gott, da will ich nichts zu tun haben. Und die bauen ihr Leben, die bauen ihre Beziehungen, die bauen ihre Ehen ohne Gott auf. Und es gelingt. Und manchmal kann man sich dann noch eine Scheibe von abschneiden, was andere ohne Gott leben. In Beziehungen und so weiter. Ich gehöre nicht zu den Miesmachern im Namen Gottes. Ganz gewiss nicht. Es geht auch ohne Gott. Nur eins muss man wissen. Das muss auch dieser Sohn wissen, wenn er sich jetzt vom Vater verabschiedet. Das, was jetzt passiert, das geht nicht auf seine Kosten, das geht auf meine Kosten. Und ich bin allein verantwortlich für die Gestaltung meines Lebens. Das hat ja der berühmte Trainer Louis van Gaal. Kennt den jemand? Ich gehe übrigens heute Abend hier nach dem Gottesdienst nach Dortmund zum Spiel Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Mit meinem Freund. Wollt ihr mit? Jetzt wollen wir noch gehen. Louis van Gaal hat gesagt, ich habe mich von Gott verabschiedet. Aber er hat die Linie konsequent ausgezogen bis zum Ende und hat gesagt, aber eins weiß ich, ich allein bin jetzt für alles, was in meinem Leben passiert und nicht passiert, allein verantwortlich. Das ist die rechte Konsequenz. Es gibt Leute, die sagen, mit Gott kann ich es nicht anfangen. Aber wenn dann irgendwas passiert, dann sagen, wie kann Gott das zulassen? Das ist unlogisch. Das ist ein Denkfehler. Das geht auf mein Konto. Und das muss man sagen. Alles hängt von mir ab. Beziehungsweise geht auf meine Kosten. Zunächst läuft das bei denen ja alles fantastisch. Das läuft rund. Und dann auf einmal passiert etwas. Er hat mich alles im Griff. Wirtschaftskrise, Job verloren, Finanzen stehen schlecht, die Beziehungen tragen nicht mehr, weil das Portemonnaie alle ist. Die Freunde verdünnisieren sich, der Magen knurrt, vielleicht kommt da noch irgendwie so eine Krebsgeschichte dazwischen oder wie auch immer, man weiß das nicht genau. Und dann kommt dieser junge Mann, dieser so idealistisch aufgebrochene junge Mann in die Sackgasse hinein. Er scheitert bis hin zum Schweinestall. Der Sohn eines reichen Vaters geht am Bettelstab. Und die ganze Reise ins Lebensglück, die endet hier an dieser Stelle. Und wir zum Reinfall. Ihr Lieben, der Mensch, der die Fessel Gott abstreift, der wird früher oder später in Situationen hineinkommen, wo er merkt, das packe ich nicht. Das habe ich nicht im Griff. Wird früher oder später auch in Sackgassen hineinkommen. Jesus sagt mal, wenn die Sonne scheint, kann jeder gut lachen. Aber wenn die Stürme zum Leben kommen und wenn wirklich Substanz gefragt ist, wenn Fundament gefragt ist, dann. Und spätestens, liebe Freunde, wenn es an Sterben geht. Ich möchte nicht an den Sterbebetten von Menschen sein müssen, die ihr Leben ohne Gott aufbauen. Das möchte ich nicht. Wirklich die Tage, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, Freitagabend, Mitternacht, wie heißt es? SWR, Mitternachtscafé, dass jemand sagt, ich möchte den Kindern, Hans-Jürgen Bäumler war das, der berühmte Eislaufstar, ich möchte den Kindern weiterleben. Freunde, was für ein Trugschluss sowas. Was für ein Trugschluss. Es geht ohne Gott. Darf ich Ihnen jetzt mal was zumuten? Es geht ohne Gott immer in die Dunkelheit, nie ins Licht. Mag auf den ersten Fall vielleicht eine Zumutung sein. Da muss man tiefer drüber nachdenken, gebe ich gerne zu. Das ist ein Lied, Text. Es geht ohne Gott. Es geht ohne Gott. Aber wohin? Und dass ich das mal durchbuchstabiere für alle Eventualfälle. Es geht ohne Gott. Losgelöst vom Vater sind alle Werte vom Schwund befallen. Wie ein Loch im Geldbeutel. Da rieselt etwas durch. Und da kommen Fragen auf, wenn ich mich diesen Fragen stelle. Nach dem Woher und Wozu und Wohin. Und mir fehlt die Überschrift des Lebens. Die rote Linie. Und ich muss vielleicht Teilbereiche meines Lebens verabsolutieren, zum Mittelpunkt machen. Der eine die Arbeit, der andere was weiß ich, die Familie und vieles andere mehr. Aber die Sinnfrage nach dem Ganzen, die bleibt offen. Manche müssen das Tempo steigern. Es wird uns ja heute geraten zur sogenannten Entschleunigung. Ist nicht schlecht. Entschleunigung, das heißt, sich Zeit nehmen, auch für das Wesentliche und das nicht zu verpassen. Es hat jemand mal gesagt, man kann nicht immer aus Eisschränken, aus Kreuzworträtseln, vom Urlaub, vom Fernsehen oder von der Arbeit leben. Es gibt einen Sättigungsgrund. Einen Sättigungsgrund. Da kommt man dann hin. War das alles, sagt Wolf Biermann? Da musste noch Leben ins Leben rein. War das alles? Ich bin manchmal erstaunt, wie genügsam Leute sind, wenn es ums Leben geht. Wenn es ums Leben geht, muss doch Leben ins Leben hinein. Ohne Gott kommt der Mensch in Krisen. Und dann verschleudert der Mensch auch sich selbst. Und dann wird er auch schuldig am Mitmenschen und an der Schöpfung und vielem anderen mehr. Ohne Gott, da verzichte ich auch das, was Gott geben kann, was wir vorhin im Anspiel hören. Da sage ich, brauche ich nicht, mache ich alleine, ich halte mich an mir selber fest. Ich brauche nicht für die Gestaltung meiner Ehe, wir leben aus unserem guten Willen heraus, aus unserer Liebe heraus. Unsere Beziehungen, die laufen und vieles andere, brauche ich gar nicht. Ich verzichte auf das, was Gott geben kann. Auch an Vitamine für die Ehe und für die Beziehung. An die Möglichkeit zum Beispiel einander zu vergeben. Das schaffe ich so nicht raus. Aus mir selbst heraus. Das will er schenken. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf oft schnell erschöpft. Es fehlt Entscheidendes. Es gibt ein Lied, die Eltern, also die so mein Semester aufwärts, würde ich mal sagen, denen gefällt das, die kennen das vielleicht. Ich habe den Menschen gesehen, es hat eine Fürstin gedichtet, eine Fürstin, die hat Menschen beobachtet. Und dann hat sie gedichtet, ich habe die Menschen gesehen, meine Frau sagt immer, das ist peinlich, mit dir einkaufen zu gehen. Du gehst ins Café und dann schaust du die Menschen anlaufen. Ich sage, du kannst den ganzen Tag verbringen. Heute Abend gehe ich ins Stadion, guck auch mal aufs Spielfeld. Aber ich schaue auch die Leute um mich herum. Mann, die ausflippen bis zum geht nicht mehr und vieles andere mehr. Also ich kann auch schon, oder nicht. Aber ich habe die Menschen gesehen. Und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden. Nämlich in Liebe, in Ehre und Glück. Und sie kommen oft belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Da muss dann noch Leben ins Leben rein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Der junge Mann, ihn hungert. Bei ihm geht es wirklich hier an die Substanz, da geht es an die Kohlenhydrate und an die Vitamine. Er hungert, er hat nichts mehr. Darf ich das auch mal etwas deuten? Es gibt auch einen Hunger nach Liebe, nach Wertschätzung. Es gibt einen Hunger nach Geborgenheit, nach Frieden in mir selbst, nach Freiheit, nach Perspektive, nach Sinn. Es gibt einen Hunger nach Ewigkeit. Ein Ziel, was weit über mich hinausgeht. Oder darf ich mal ganz einfach sagen, es gibt einen Hunger nach Vater. Es gibt einen Hunger nach Vater. Ich werde das nie vergessen, wo mir der 11-jährige Sohn irgendwo in einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten habe in Deutschland, kam er nachher zu mir und sagte, als ich fragte, sag mal, was willst du? Ich möchte einen Vater. Ich möchte einen Vater haben. Und er hängte sich an den Bürger dieses Landes. Ein Bild des Jammers. Er hängte sich. Niemand sieht in ihm mehr den Sohn des reichen Vaters. Niemand. Schweinehirte. Das ist heute schon ein schlimmer Job. Damals und im jüdischen Land war das noch etwas anders. Das sind unreine Tiere, die Schweine. Und jetzt kriegt er den Job, den einzigen Job, der ihm zugemutet wird, angeboten wird, ist Schweinehirte. Irgendwo oder am Feld in der Prärie, in so einem Stallen. Da ist er. Das ist ein Bild für den Ausverkauf des Lebens. Für das mit meinem Leben bin ich auf Grund aufgelaufen. Er hängte sich. Hochinteressant. Da ist jede Formulierung in diesem Gleichnis wichtig. Er hängte sich. Wer nicht mit Gott leben will und von Gott abhängig sein will, der gerät oft in andere Abhängigkeit. An irgendwelche Stars, Ideologien, Meinungsmacher. Der hängt an Laster. Wir bemühen, meine Frau und ich bemühen uns so jetzt um irgendeinen Menschen mit einer tiefen Sucht. Das geht schon jahrelang. Gebunden an sich selbst, wo sich alles nur um mich dreht. Geknechtet von Trieben. Vom Ehrgeiz gepackt, sodass man krank wird. Vom Geld beherrscht. Vom Sex betäubt. Vom Stolz geritten. Und von der Angst vor der Einsamkeit geschüttelt. Man hängt. Er hängt sich. Ihr Lieben, wenn wir gottlos sind, hat jemand mal gesagt, Immanuel Geibel, dann kommen die Gespenster durchs Fenster wieder rein. Dann kommen sie wieder rein. Und dann hängen wir irgendwo anders fest. Der Sohn des reichen Vaters bei den Schweinen. Man muss da nicht unbedingt moralisch geschehen. Also, dass Menschen, die ohne Gott irgendwo ins Haus und Haus leben und immer nur Gas geben und was weiß ich, über St. Pauli huschen und vieles andere mehr, muss man nicht so moralisch verstehen. Heinrich Heine hat das mal ganz anders gedeutet. Er sagt, das ist ja der Dichter, Schriftsteller, der hat gesagt, ich bin bei den Hegelianern, in einer philosophischen Richtung, jahrelang habe ich dort bei den Schweinen gesessen. Er sagt, ich bin dem Irrtum aufgesessen, habe mich ihm verschrieben und bin auf eine ganz falsche Bahn gekommen. Gott hat ihm Gnade gegeben, dass er vor seinem Tode die Kurve gekriegt hat, das als Irrtum eingesehen und zurückgekommen ist. Wenn die Seele hungert, dann kann man sie nicht mit Wohlstand füttern. Und da kann man, wer weiß, was einsetzen. Und dann kommt seine große Stunde. Da schlug er in sich. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die schlagen um sich. Muss nur in die Nähe kommen. Die haben Stachel nach allen Seiten. Sie schlagen um sich. Das tut er nicht. Er schlägt in sich. Das heißt, er nimmt sich mal Zeit, über sein Leben nachzudenken. Er lässt die Fragen zu. Viele Menschen schlagen um sich und sie entschuldigen sich, sie bemitleiden sich selber und sie schieben die Schuld immer auf andere. Auf die Eltern, ich bin den falschen Eltern groß geworden, sonst wäre alles anders gelaufen. Gott gibt dir die Möglichkeit, auf ein anderes Gleis zu wechseln. Ganz gewiss. Das ist die Gesellschaft schuld, dann sind die Umstände schuld. Und letztlich ist Gott schuld. Er schlägt in sich. Und er wird erinnert an seinen Vater. Und er sagt, Mensch, ist das jetzt mein Leben, was ich hier vorfinde? Bin ich dazu angetreten? Oder hängt meine jetzige Situation vielleicht damit zusammen, dass ich den Vater verloren habe? Dass ich mich verabschiedet habe? Dass ich seine Liebe ignoriert habe. Brauche ich den Vater? Brauche ich einen Gott? Ist der Vater der vielleicht, der einen Plan hat, dass mein Leben gelingt? Dass auf den Punkt kommt? Ihr Lieben, der Mensch kann Gott zeitlebens nicht vergessen. Auch der Atheist nicht. Auch der Atheist muss immer wieder Gott denken. Da gibt es Dinge in seinem Alltag, kann eine Beerdigung sein oder was weiß ich, kann ein Unglück sein oder irgendwas, da werde ich an Gott erinnert. Ich kann auch an einen so goldigen Tag wie heute Morgen und wie wir vorhin das Lied gesungen haben, kann ich sagen, Mensch, grandios. Oder als ich vorhin hierher gefahren bin von Heidelberg, habe ich erstmal da Pause gemacht und habe die Sonne mir aufs Hirn scheinen lassen und in mein Herz aufgenommen. Da ist doch was. Gott hat das ja, hat uns ja so konzipiert, dass wir immer wieder an ihn erinnert werden, dass wir manchmal über ihn stolpern. Der Mensch, Gott bringt sich immer wieder bei uns in Erinnerung. Wir sind gottsuchende Menschen zeitlebens. Auch der stärkste Atheist bringt es nicht fertig, diesen Erinnerungsreflex, den Gott in uns eingebaut hat, auf Dauer und für immer zu unterdrücken. Und wir ahnen in stillen Stunden vielleicht, Mensch, das wäre nicht schlecht, wenn man so glauben könnte wie die Oma. Das wäre nicht schlecht, wenn ich darauf mein Leben aufbauen könnte, wenn ich mich nach seinen Weisungen richten würde. Der Architekt hat doch einen Bauplan, oder? Sonst ist er kein guter Architekt. Wenn Gott der Architekt dieses Kosmos ist, ja, wenn er sogar der Architekt meines Lebens ist, dann ist es doch gut, auf ihn zu hören, worauf es ankommt, damit mein Leben gelingt. Ich kann das Leben ja nicht wiederholen. Das heißt, das muss sitzen. Mit der Reinkarnation und so weiter, weg damit, brauchen wir gar nicht groß drüber nachzudenken. Das heißt, das muss sitzen, mein Leben. Ich kann viele Dinge wiederholen. Ich kann nochmal nach Dortmund zum Fußballstadion fahren und vieles andere mehr. Das Leben kann ich nicht wiederholen. Das muss sitzen. Ich habe mal das Zitat gehört: Man muss Gott erst verloren haben, um zu erkennen, was man an ihm haben kann. Ohne das andere. Man muss Gott vielleicht erst mal verloren haben, um dann zu erkennen, was man an ihm haben kann. Und er dachte über seinen Wert nach. Er dachte über seinen Wert nach. Wo liegt denn der Sinn und der Wert meines Lebens? Bin ich nicht für etwas anderes geschaffen? Albert Einstein, viele von Ihnen kennen ihn, wir können ihm, glaube ich, nicht so ganz das Wasser reichen. Aber er hat mal gesagt, das größte Problem ist nicht der Frieden. Der Krieg, der Frieden oder die Atombombe ist nicht das größte Problem, was jetzt verhandelt wird und was so düster aussieht. Wieder die Aufrüstung. Sondern dies als eines von Millionen, wir würden heute sagen von über 7 Milliarden anderer menschlichen Lebewesen auf diesem Planeten. Welchen Wert habe ich? Welchen Wert habe ich? Was sind wir wert? So viel, wie wir besitzen? Wie viel Macht und Einfluss wir haben? Wie groß unsere Intelligenz ist? Was sind wir wert? Darf ich mal fragen und sagen, was wir Gott wert sind? Wir sind Gott einen ganzen Christus wert. Einen ganzen Christus wert. Nicht irgendwas und irgendwas Lebensmittel, sondern wir sind ihm, seinen Sohn, den ganzen Christus wert. So sehr hat Gott diese Welt, dich und mich geliebt. Das ist, wir sind Gott einen Christus wert. Deshalb das Kreuz auf dem Kirchendächer, das hat schon seinen Sinn. Das ist unser Wert. So viel sind wir Gott wert. Niemand setzt so viel ein wie er. Lieben, das hat mich nach Hause gezogen. Das hat mich verlorenen Sohn nach Hause gezogen. Nicht irgendwelcher Druck oder irgendwie, dass ich in der Ecke war, sondern diese Liebe des Vaters, dass ich ihm so viel wert bin, das hat mich zutiefst berührt mit 20 Jahren und nach Hause gezogen. Das darf für uns der Anknüpfungspunkt sein. Und dann trifft er eine Entscheidung. Er sagt, ich will mich aufmachen. Er sagt nicht, ich fühle. Oh, es wird immer so viel gefühlt heutzutage. Ich will mich aufmachen. Der verlorene Sohn dachte nicht nur nach, sondern er traf eine willentliche Entscheidung. Es gibt immer wieder Menschen, und die lerne ich auch kennen, die sagen, wissen Sie, Sie haben ja recht, und eigentlich sollte man, eigentlich müsste man, aber Paares kommt nie zu einer Veränderung in ihrem Leben. Sie bleiben beim Eigentlich stehen. Und mit dem Eigentlich stehen sie so. Denk an einen Mann, den habe ich im Sterbebett besucht in Bayern. Und dann sagte mir Herr Weidemann, ich habe zeitlebens darum gewusst. Darf ich mal ein Bild sagen? Ich sollte nach Hause kehren. Meine Schwester hat mir das vorgelebt. Ich sollte. Aber andere Dinge waren mir immer wichtiger. Werde ich nie vergessen. Was habe ich mich um den Mann bemüht? Ich sollte. Eigentlich. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass es irgendwann in unserem Leben zu einem willentlichen Entschluss kommt. Zu einem willentlichen Entschluss kommt und dass wir nicht in der Theorie und im Grübeln stecken bleiben. Gott wartet. Aber Gott drängt sich niemandem auf. Und auch Pastoren dürfen nie einen Druck aufbauen. Sie müssen werben. Sie müssen zum Glauben verlocken. Müssen auch die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit unserer jeweiligen Entscheidung deutlich machen. Ganz gewiss. Aber nie Druck. Druck erzeugt nie Liebe. Ich will mich aufmachen. Und er macht sich auf. Und nicht stolz. Nicht selbst entschuldigend, nein, sondern demütig und mit einer klaren Erkenntnis. Demütig und mit einer klaren Erkenntnis. Und dann fällt hier auf einmal das Wort Sünde. Schreckliches Wort, oder? So eine fromme Vokabel, Sünde. Wissen Sie, Sünde hat zunächst mal gar nichts mit Lügen, Stehlen, Ehebrechen oder was weiß ich zu tun. In dieser Geschichte wird Sünde sehr gut erklärt. Wissen Sie, was Sünde ist? Und das begreift er. Ich lasse die Hand des Vaters los. Ich will sie eigentlich gar nicht. Ich will mein Leben selbst aus mir herausgestalten. Ich will gut leben aus mir heraus. Ganz klar, niemand tritt an, um Negatives anzustreben. Aber ich will ohne ihn. Das ist Sünde. Das ist zutiefst Sünde. Dass ich ihm nicht die Liebe gebe, das Vertrauen, dass ich auf eigene Faust leben will. Und dass ich das Leben ohne ihn aufbauen will. Das hat mir geholfen, vieles zu begreifen. Wenn ich nur wieder eine Beziehung zu meinem Vater bekommen könnte, wenn sich mein Leben um ihn drehen würde und nicht nur um mich. Kennt ihr alle so einen Kreisel, die jungen Leute kennen das nicht mehr. Das war so gespielt, so früher, so in meiner Generation, so ein Kreisel, ziehst du auf, war grandios. Es drehte sich in tollsten Farben und gab auch musikalisch noch was her. Gab noch kein Fernsehen und so weiter. Endlich war Musik im Haus. Großartige Sache. Und es drehte sich um die eigene Achse. Und irgendwann fing es an zu trudeln. Und zum guten Schluss fiel es um. Für mich ist das immer ein Bild gewesen. Wenn mein Leben sich nur um mich dreht und nicht um die Mitte in Gott, dann geht das nicht immer gut. Und dann macht er sich auf den Heimweg. Und es ist wichtig, der hat unterwegs beklommen, der hat unterwegs genau gesagt, überlegt, wie ich dem Vater gegenübertrete. Er hat sein Sprüchlein vollkommen auswendig gelernt, was er sagen will. Ich kenne das noch von früher, wenn ich genau wusste, ich habe was ausgefressen, dann musste er sehen, wie kriegst du die Eltern irgendwie so rum oder so etwas. Also ich kenne das alles. Und dann erlebt er auf einmal eine Überraschung. Nein, er erlebt mehrere Überraschungen. Eine nach der anderen. Das Erste, er wird erwartet. Er wird erwartet vom Vater. Es gibt ein Bild, ich habe es leider nicht gefunden gestern im Internet, ein Bild, da ist der Vater auf dem Flachdach, hat die Hand so über die Augen gestellt und schaut in die Ferne. Er wartet auf jemand. Der Vater hat seinen Sohn freigegeben, aber er hat ihn nie aufgegeben oder abgeschrieben. Und seine ganze Erscheinung drückt aus, Erwartung, Liebe und Zuneigung. Darf ich es einmal so ganz persönlich sagen? So sehr wartet Gott auf dich. So sehr wirst du ersehnt, dass du nach Hause kommst, dort, wo du hinkommst. Wissen wir, dass wir so geliebt sind und dass Gott nach uns ausschaut? Der Mensch kann Gott verlieren. Das ist gar nicht eine böse Absicht. Sondern man wird so ausgepowert und gefragt, dass man das in der Tat, dass das hinten runterfällt. Aber Gott Gott hat den Menschen nie aus dem Auge verloren. Da ist in der Bibel, ich habe Tag für Tag meine Hände ausgestreckt. Und ihr habt nicht gewollt, so wird es im Alten Testament gesagt. Wir dürfen sicher sein, wir werden erwartet. Ob wir jahrelang gesucht haben oder getrotzt haben. Ob wir eine christliche Situation haben, aus einer christlichen Situation oder Tradition kommen, oder ob wir in der Welt des Glaubens völlig ahnungslos gegenüberstehen. Gott hält Ausschau. Der Vater wartet auf jeden von uns. Das Zweite, der Vater läuft ihm entgegen. Wissen wir, was so ein würdiger Orientaler ist? Der hat ein langes Gewand an. Und jetzt soll der mal einen 100-Meter-Sprint machen. Das läuft nicht. Der muss eins machen. Der muss seine ganze Kleidung hochnehmen, um laufen zu können. Sonst kann er nur würdig schreiten. Gibt es ja auch hochwürden und so weiter. Dieser Vater ist anders. Versteht ihr? Da wird das Bild deutlich. So sehnt sich Gott nach dem Menschen. Deshalb wird er in Jesus sogar Mensch. Macht sich lächerlich. Zum Verwechseln ähnlich. Um Menschen nach Hause zu locken. Gott pfeift auf sein Renommee, um Menschen nach Hause zu locken. Das ist, so ist Gott. So ist Gott. Er läuft. Und das Dritte, er herzt ihn oder er küsst ihn. Das heißt, volle Vergebung. Haben wir das Bild? Der Mann war bei den Schweinen. Der roch wie die Pest, um nicht zu sagen, er stank wie die Pest. Und wenn man sagen kann, du, jetzt gehst du erstmal in die Dusche und dann balsamiere ich dich erstmal ein und dann kannst du mal wiederkommen und dann gucke ich dich nochmal genau an und so weiter. Der nimmt den, so wie er ist, in die Arme, dreckig und speckig. Haben wir das? Egal, was wir mit an Schuld bringen, seine Vergebung ist stärker als jede Schuld und all das, was aus unserem Leben stinkt. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Das ist. Es gibt keine Quarantäne zwischen Schweinetrog und Vaterhaus. Das ist seine Vergebung. Wir können das gar nicht glauben, vor allen Dingen, wenn es um Vergeben im sexuellen Bereich handelt. Da stellt man immer wieder eine Seelsorge fest. So stark ist der Vater. So stark ist der Vater. Und wer genau zugehört hat, der verlorene Sohn hat ja seinen Sprüchlein fertig gemacht. Vater, ich habe gesündigt gegen dir und so weiter. Der Vater unterbricht ihn. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ist mir jahrelang nicht aufgefallen. Der unterbricht ihn und sagt, paplapap, das ist schon längst vergeben, ehe du es ausdrücken kannst. Das ist schon in der Tiefe des Meeres. Das habe ich mit ans Kreuz genommen. Das ist weg. Nun nimm es endlich an. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Niemand muss sich erst sauber machen. Es gibt Leute, die sagen, ich muss mir erst Mühe geben. Da kommst du in diesem Leben nicht mehr zu einer klaren Entscheidung für Christus. Wann bin ich denn so sauber, dass ich bei ihm ankommen kann? Niemals. Ich jedenfalls nicht. Er nimmt uns so an, wir müssen auch kein frommes Mäntelchen anziehen. Oder Versprechungen abgeben. Ich habe früher einmal, das wusste ich, das erreiche ich bei meinen Eltern, da habe ich immer gesagt, ich will es auch nicht mehr wieder tun. Da wurde gleich milder. Und da war ich meist aus dem Schneiderhaus. Ich will es auch nicht mehr wieder tun. Hab's dann doch wieder gemacht. Bei Gott brauche ich das nicht. Das bringt sowieso nichts. Sondern erst voll da. Gott nimmt voraussetzungslos an. Kuss ist ein Zeichen für Vergebung und Aufnahme in der Familie. Und dann gehört er wieder ganz ins Vaterhaus und nicht als Knecht, sondern als Sohn. Wir merken auch an der Stelle, Vergebung ist mehr als nur der Schmutzflecken abgewachsen werden. Vergebung heißt, die Beziehung zum Schöpfer, die ist wieder heil. Du bist wieder Sohn. Du bist wieder Tochter. Das ist das Entscheidende. Und dann der Vater beschenkt überreich, ich muss hier Schluss machen, der kriegt neue Kleider. Ein neues Kleid. Ich weiß, wie sich meine Frau über ein neues Kleid freut. Viel mehr als ich über einen Anzug oder irgendwas. Kleid heißt hier, meine verloren gegangene Ehre und Würde bekomme ich wieder zurück. Da ist der Ring. Das heißt, du bist wieder ganz Sohn. Du darfst Schicksal stellen. Du darfst Kokura bekommen über das Geschäft deines Vaters. Und das sind Sandalen, das ist Zeichen der Freiheit und des Reichtums. So ist Gott. Sehnsüchtig mit offenen Armen wartend, mit seiner Liebe alles Schuldhafte zudeckend und vergeben, bedingungslos, ohne Wenn und Aber annehmend und mit neuer Würde geschenkt. Und wie lautet der letzte Satz, den Jesus sagt? Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das heißt, die Party des Lebens beginnt jetzt. Das ist Freude. Das ist, wenn dieser Schöpfer unser Vater wird, dann beginnt das Leben. Lasst uns ihn besingen mit drei Liedern. Und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen.